Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ja, die Klimakrise, der Krieg, Corona. Es gab und gibt viel zu tun, das ist gar keine Frage. Und wahrscheinlich sind sich auch die meisten darin einig, dass man eine solche Fülle an Krisen nicht allein lösen kann, sondern nur gemeinsam, also solidarisch. Das fordert auch die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Und sie hat ihrem aktuellen Buch auch diesen ganz simplen Titel gegeben: Solidarität. Guten Tag nach Wien, Frau Strobel.
Hallo aus Wien.
Ja, im Alltag sagt man ja manchmal, sei doch mal ein bisschen solidarisch. So meinen Sie es vermutlich nicht. Sie wollen aber gleichzeitig, schätze ich mal, auch keine mottenzerfressene rote Fahne ausrollen. Also ganz lebenspraktisch, was bedeutet Ihnen das Wort Solidarität im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 bedeutet Solidarität die simple Einsicht, dass man eben all diese Krisen nicht alleine lösen kann. Es gibt eine Handvoll Menschen weltweit, die haben das Geld und die haben die Netzwerke und die haben Ländereien und können wahrscheinlich jede Krise aussitzen. Aber die meisten von uns haben das nicht auf ganz unterschiedlichen Levels. Und Kooperation und Zusammenstehen und eben solidarisch sein, sich auf Augenhöhe begegnen und das zusammen zu meistern, ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, wie wir eine lebenswerte Zukunft gestalten können.
Das heißt, das schreiben Sie ja auch, Solidarität ist keine hehre Tugend, sondern schlicht und ergreifend kühle, pragmatische Notwendigkeit.
Absolut. Es ist nicht Charity, also es ist nicht, weil mir die anderen Menschen so leid tun. Natürlich können sie einem auch leid tun, aber es hat schon etwas mit Gegenseitigkeit zu tun. Mal kann es dir schlecht gehen, mal kann es mir schlecht gehen, mal kann es irgendwem anderen schlecht gehen, den ich gar nicht persönlich kenne und wo ich gar nicht weiß, ob das ein ganz toller Mensch ist oder nicht. Aber Solidarität heißt einfach, dass wir uns da gegenseitig raushelfen, wenn irgendwer in eine Krise gerät oder wenn es diese großen gesellschaftlichen Krisen gibt.
Das wäre jetzt ja was Individuelles, Persönliches, aber so verstehe ich Ihr Buch eigentlich nicht. Also Sie schreiben an einer Stelle, Solidarität hat etwas mit Masse zu tun. Da habe ich mich schon gefragt, wer kann denn heutzutage eigentlich noch Solidarität organisieren? Also die Gewerkschaften, die sind schon lange nicht mehr hip. Die alten Arbeiterparteien, die werden von vielen überhaupt nicht als solidarisch empfunden. Zum Beispiel von manchen Fridays for Future-AktivistInnen. Die verstehen sich ihrerseits wieder als solidarische Bewegung. Das streiten dann wieder andere ab. Also wo ist denn noch ein Raum? Wer ist jemand, der Solidarität organisieren kann?
Also es ist absolut richtig, es ist nichts Individuelles. Man kann es natürlich im Kleinen praktizieren, in einer Nachbarschaft, in einer Gruppe, aber es ist schon etwas, was als politisches Prinzip eigentlich global anzuwenden ist. Und wer praktiziert das? Das ist natürlich die Gretchenfrage. Aber das Schöne ist ja eigentlich, dass ganz, ganz viele Menschen sich nicht abgeben wollen mit der Welt, wie sie ist, sondern eigentlich schon daran arbeiten, dass es besser wird. Und Sie haben gerade schon auch Leute genannt, die sich mit der Klimakrise auseinandersetzen und hier wirklich versuchen, da zu retten, was zu retten ist. Die Gewerkschaften mit ihren Arbeitskämpfen, die haben nicht alle unmittelbar was miteinander zu tun. Und mein Plädoyer wäre, also die Klimaschützerinnen arbeiten in ihrem Bereich, die Gewerkschaften in ihrem Bereich, die Arbeitskämpfe, das ist ja auch institutionalisierte Solidarität. Und hier wäre es wichtig, dass man sich, auch wenn alle an etwas anderem arbeiten, dass man so eine imaginäre Klammer, so eine solidarische Klammer versteht, dass man innerhalb dieser arbeitet und dass jeder so sein Schäufelchen dazu beiträgt, dass die Zukunft lebenswert ist. Und das, was nämlich all diese verschiedenen Kämpfe verbindet, ist ja die Idee, dass die Zukunft nicht nur für ein paar toll sein soll, sondern alle. Es geht um eine lebenswerte Zukunft für 8 Milliarden Menschen. Und alle, die daran arbeiten, sind Teil dieser solidarischen Klammer.
Das Beispiel, das Sie gerade nannten, Klimaschützer zum Beispiel oder die Gewerkschaften, da sieht man aber gleich schon den Konflikt, der entstehen kann. Die einen sagen, aus solidarischen Gründen mit den künftigen Generationen müssen wir jetzt mal aufhören mit dem Autofahren. Und die anderen sagen, aus solidarischen Gründen mit unseren Arbeitern in den Autowerken müssen wir weiter Autofahren. Also ist das wirklich so einfach, eine globale Solidarität aufzubauen?
Nein, einfach ist es auf gar keinen Fall. Es gibt verschiedene Konflikte, aber man kann die auch aushandeln und man kann Konflikte auch einfach mal so stehen lassen. Wichtig ist, dass man an dem gemeinsamen Ziel arbeitet und dass man schon klar versteht, dass die Zukunft anders sein muss, ja, wenn sie lebenswert ist, muss sie sehr anders ausschauen, als sie jetzt ausschaut. Und da kann man kurzfristige Ziele haben, wie den Erhalt der Arbeitsplätze, das ist die Kernaufgabe von Gewerkschaften, aber sich schon auch der Frage zu stellen, ob diese Industrie noch eine Zukunft hat. Das ist ja nicht einzigartig in der Geschichte, sondern man hat ja in der Geschichte schon ganz oft gesehen, dass einfach Technologie verschwinden, dass sie abgelöst werden. Und das ist schon die Frage, wie die organisierte Arbeiterinnenbewegung darauf reagiert und ob Arbeitsplätze alles sind oder ob es auch um eben diese lebenswerte Zukunft geht und was das dann für die Arbeiterinnen bedeutet. Ich glaube, diese Frage müssen sich die Gewerkschaften stellen, aber das kann man solidarisch aushandeln. Einfach ist es nicht. Aber unmöglich ist es eben auch nicht.
Und da entwickeln Sie eben ein solidarisches Prinzip der Krisenbewältigung und kontrastieren das mit zwei Modellen, wo Sie sagen, die sind momentan noch vorherrschend. Also einmal eine autoritäre Krisenbewältigung à la Donald Trump und eine libertäre à la diese Tech-Milliardäre Peter Thiel und Elon Musk. Können Sie das erklären?
Die autoritäre Krisenbewältigung ist das, was wir sehen. Da geht es darum, dass man bestimmte Menschen ausschließt. Also dass man sagt, ja, für die geht sich das jetzt nicht aus oder die wollen wir jetzt gar nicht dabei haben aufgrund von Einkommen, aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von Religion, aufgrund, wo diese Menschen wohnen. Und das sieht man sehr stark in diesen autoritären Krisenbewältigungen, die jetzt auch mit der Klimakrise zusammenfallen, dass es schon diese Erzählungen gibt, dass man die Klimakrise eben nicht für 8 Milliarden Menschen bewältigen kann, sondern dass es 500 Millionen oder 1 Milliarde Menschen sind, die diese Klimakrise gut überstehen können. Und da geht es dann um Verteilungskämpfe. Und diese Verteilungskämpfe werden natürlich kolonial und rassistisch und so weiter geführt. Das ist etwas, was wir sich zuspitzen sehen, gerade bei der Klimakrise, aber nicht nur. Es ist auch ein Prinzip, was wir eigentlich schon die ganze Zeit institutionalisiert sehen. Und die libertäre Bewältigung ist jeder für sich. Alle sollen halt schauen, wo sie bleiben und wer nicht stark genug ist und wer das individuell nicht schafft, der wollte es eben nicht oder der hat es eben nicht von alleine geschafft. Das ist dieses klassische kapitalistische oder libertäre Prinzip, sehr individualistisch. Und das haben wir ja dann auch im Ausgang der Pandemie gesehen, dass es dann heißt, ja, jeder soll sich halt selbst schützen. Aber es ist ein Unterschied für die Kassierin an der Kasse, wie sie sich schützen kann, als für jemanden, der 2 Ferienhäuser hat und ein halbes Jahr auch von daheim arbeiten kann und keinem Menschen begegnen muss am Höhepunkt einer Pandemie. Und so sind diese individuellen Hilfen und sich selbst helfen doch sehr ungleich verteilt.
Man könnte, wenn man das jetzt so sieht wie Sie, eigentlich in Resignation verfallen. Sie betonten aber, Ihr Buch ist gedacht eigentlich als Gegenmittel zu Fatalismus, zu Zynismus und Defätismus. Was ist dann Ihre Hoffnung?
Es ist viel zu ernst für Fatalismus. Also Fatalismus ist etwas für gute Zeiten. Fatalismus ist nichts für schlechte Zeiten. Denn wenn wir jetzt in Selbstmitleid oder in Resignation verfallen, dann verliert man einfach ganz wertvolle Kraft, Energie. Und das haben wir alles nicht. Also man muss in ernster Lage einfach erkennen. Und es ist ernst. Das ist ernst bei all diesen Krisen. Aber es ist nicht hoffnungslos.
Wer jetzt Ihrem Aufruf zu mehr Solidarität folgen will, was tun?
Tja, was tun? Sich engagieren. Und das meine ich tatsächlich nicht nur selbst etwas machen, sondern sich zu überlegen, was interessiert mich? Es darf ja auch Spaß machen. Also man darf ja auch leidenschaftlich an etwas arbeiten. Aber nicht resigniert daheim sitzen, sondern dort in dem Bereich, wo es für einen ganz besonders wichtig ist, sich entweder andere Leute suchen oder sich eine Gruppe, eine Partei, eine Gewerkschaft, was auch immer suchen und dort mitarbeiten. Denn es geht nur, wenn Leute zusammen aktiv sind.
Das sagt die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel im Deutschlandfunk Kultur. Ihr Buch, das trägt den simplen Titel Solidarität. Erschienen ist der Band in der Reihe Übermorgen von Krämeyer und Scherio für 20 Euro. Frau Strobel, Dankeschön.
Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.